Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Juni-Ausgabe. Vorweg gerade mal so viel, wir gehen also nicht in die Sommerpause, denn Pause, das haben wir jetzt lang genug gehabt. Und darum kommen wir für euch auch im Juli wieder aufs Jazz-Parkett. Mit viel Musik rund ums zweite Sommerfestival von Jazz Chur. Doch jetzt gerade zurück in die Gegenwart, also in die Ausgabe vom Juni. In dieser reden wir nämlich mit dem Andy Neresheimer. Wahrscheinlich werden nur wenig von euch seinen Namen kennen, doch zuhören tun ihr ihm sicher immer wieder einmal. Denn der Neresheimer ist einer der aktivsten Jazz-Tontechniker in der Schweiz und bestimmt dank Mikrofon, Mischpult und einem paar sensationell geschulten Ohren mit, wie der Schweizer Jazz tönt. Und wie das genau aussieht, hinter der Scheibe oder vor der Scheibe in einem Tonstudio, in einer Jazzproduktion, das erfahren wir in genau deren Ausgabe.
Jazz Chur Podcast.
Der Episodengötti von dieser Juni-Ausgabe ist Artunes. Das Musiklabel für zeitgenössische romanische Musik. Artunes hilft bei der Finanzierung, bei der Produktion und bei der Veröffentlichung. Und Artunes sorgt dafür, dass romanische Musik auch über Kantonsgrenzen hinaus stattfindet und tönt. Für die Musik in dieser Ausgabe greift der Bündner Kontrabassist Res Goray in sein Plattenregal. So liegen zum Beispiel der Kurt Rosenwinkel, der Miles Davis oder der Pino Palladino für euch parat. Und der Auftakt macht der Res Goray jetzt gerade mit einer sehr persönlichen Eigenkomposition.
Wir haben Zevreilen ausgesucht, weil es ein Song von mir ist, wo ich geschrieben habe, wo ich gesungen habe, wo ich die Gitarre spiele, wo ich den Bass spiele, aber dafür auch noch mit guten Freunden, die mitspielen, das mit Alexander am Klavier und auch am Gesang. Der Rolf Gafflisch am Schlagzeug und der Andi Schnatz an der Gitarre. Aber es ist eigentlich ein Song, wo ich einfach, wirklich einer von mir, und wo ich für meine Frau geschrieben habe. Wo sogar meine Tochter auch vorkommt. Und das ist eigentlich etwas, wo sehr viel vereint, wo von mir ist.
Per carezza Wünschen, wenn du mich hier aus der Schule schlunschen, wenn du dich hier aus der Schule schlunschen, wenn du
Andi Neresheimer. Als Tontechniker sitzt du vorwiegend an einem Mischpult, manchmal allein oder hinter einer Scheibe mit Musikern auf der anderen Seite. Weißt du noch, was bei dir den Wunsch ausgelöst hat, genau dort zu sitzen und Musik aufzunehmen, zu bearbeiten, zu produzieren?
Meine erste Erinnerung, die ich da habe, ist, da bin ich 15 und bin mit dem Vater von meiner damaligen Freundin mitgenommen worden ins Radiostudio, in die Hörspielproduktion. Und ich war dort Tape Operator gewesen. Also ich habe dort einfach Bändli ein- und ausgefädelt und habe die Takes dann quasi auf die Maschinen aufgenommen. Und einfach die Atmosphäre, die Ambiance, die dort vorherrschend war, der packende Moment, es geht um etwas, es ist mega wichtig, es ist mega seriöse Sache und alles andere ist vergessen, es geht nur nicht um das, was dort geht, das hat mich irgendwie begeistert und für das wollte ich unbedingt in einem Studio arbeiten.
Dann hast du deinen Weg gemacht, damals hat es noch keine Möglichkeit gegeben, das zu studieren in irgendeiner Form, soweit ich das einschätzen kann. Welchen Weg bist du gegangen?
Ja, zu der Zeit, wo ich Begeisterung für das entwickelt habe, war das noch eine völlig analoge Welt gewesen. In diesen Studios sind grosse Mischpulte rumgestanden und Bandmaschinen. Es hat nach Bandmaterial geschmeckt. Und wie du richtig gesagt hast, Ausbildungen hat es zu dem damaligen Zeitpunkt keine gegeben oder nur wenig. Also es hat Detmold gegeben in Deutschland, die klassische Tonmeisterausbildung und dann sind die ersten SAE-Schulen wie Pilz aus dem Boden geschossen in Europa und da sind auch die einen oder die anderen Kollegen von mir sind in die Schulen gegangen. Aber in der Schweiz hat es eigentlich noch keine Ausbildung gegeben. Und dann nachdem ich meine Elektronikerlehre abgeschlossen habe und dann angefangen habe, im Powerplay als Techniker zu arbeiten, aber Techniker im Sinn von der, der die Bandmaschinen einmisst, der, der das Mischpult flickt, der, der das Mikrofon repariert, der, der Kabel lötet. dort ist die Ausbildung dann gekommen, die erste aus der Schweiz. Und ich bin im ersten Ausbildungsgang bin ich dabei gewesen, bin dann so quasi der erste, zu der ersten Generation eidgenössisch diplomierter Tontechniker geworden.
Das heisst, du hast einen eidgenössischen Abschluss und trotzdem können sich wahrscheinlich viele nicht vorstellen, wie dein Arbeitsalltag aussieht in diesem Studio. Man hat natürlich Bilder aus Film, Fernsehen oder selber schon mal etwas erlebt, aber was ist dein Alltag? Wie fängt der Tag an? Was passiert?
Also der Tag fängt natürlich in der Regel mit einem Kaffee an, wie bei den meisten Leuten unter uns, außer die, die keinen Kaffee trinken. Also wenn jetzt eine Session frisch startet, dann bin ich immer mindestens eine Stunde, bevor das die Band oder die Musikerinnen und Musiker eintreffen, bin ich dort, treffe meine Assistenten, die dort sind, habe im Voraus schon einen Plan geschickt mit der Idee, wie ich das Ganze aufstellen will. Und dann mache ich quasi Technik parat. Also sprich, ich weiß schon ungefähr, wie ich es machen will. Also weiß ich schon, wo das welches Instrument wird stehen. Dort werden entsprechend Mikrofone aufgestellt, Notenständer, Kopfhörer, Mix. Und dann in der Regie hat es da so ein Mischpult mit einem Haufen Knöpfen. Mache das parat, schreibe Kanäle an und dann auf Aufnahmeseite habe ich dann eine DAW, also jetzt in dem Fall ist das ein Pro Tools, mache dort den Kanal parat und das einfach so weit vorbereiten, dass wenn die Musiker kommen und irgendwie vor ihr Instrument, also vor ihr Mikrofon anstehen, dass ich direkt schon das Signal habe und einfach den Hahn aufmachen und das aufnehmen und hören. Ist das gut? Gefällt mir das? Brauche ich noch einen anderen Sound? Will ich das Mikrofon noch ändern? Etc. etc. Das tue ich alles vorbereitet und wenn die Musiker dann kommen, dann ist auch natürlich zuerst Hallo und ich bin so und so, falls man sich noch nicht kennt. Und möglichst eine lockere Atmosphäre schaffen zwischen den Musikerinnen und Musikern und mir. Und dann macht man Soundcheck mit diesen Instrumenten und nachher spielt man ein Stück an. Alle miteinander, lässt sich das vielleicht an. Manchmal finden die Leute, ich muss nicht los, ist gut, wir nehmen gerade auf. Bei den anderen, die wollen dann vielleicht noch ein anderes Mikro ausprobieren oder vielleicht ist die Aufstellung, die ich mir vorgestellt habe, funktioniert gar nicht jetzt für die Band. Dann muss man die Aufstellung ändern. Und so weiter. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber irgendwann läuft die ganze Kiste dann, wenn man so will sagen. Und dann fangen wir an aufnehmen. Und dann geht es nur noch um Musik.
Jetzt hast du das schön, so den Ablauf gebracht, was passiert. Zwei Begriffe. Das eine ist die Regie, das ist dort, wo du sitzt, um das noch ein bisschen erklären. Und das andere ist die DAW, das ist so der Computer, wo man eigentlich drauf aufzeichnet, heute eben im Vergleich zu den Tonbandmaschinen, die früher dort gestanden sind. Jetzt ist so eine Session, also so eine Aufnahmesituation, oder eben Session unterteilt in Phasen. Und die würde ich gerne noch mit dir anschauen, bevor wir dann ein weiteres Stück Musik hören. Welche Phasen unterscheidet man da und was macht diese Phasen aus?
Das ist sehr individuell, oder? Die Musikformen, die ich aufnehmen oder die ich seit den letzten 20 Jahren aufnehme, sind sehr, 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 sehr divers. Es ist im Wesentlichen immer akustische Musik, aber das kann sein von total frei improvisierter Musik über bis zu komplett geschriebener Musik. Das sind kleine Formationen, Duos, Trios, Quartetts, bis aber auch grosse Formationen, Big Bands oder grösser. Und so gesehen kann man nicht jetzt grundsätzlich sagen, ja, die Phasen sind so und so. Aber ich probiere mal, das einigermaßen einzuteilen, eben in die technische Phase. Also das ist dort, wo man quasi den Sound findet oder wo man sich Optionen erschaffen oder ermöglichen. Sprich, ich stelle zum Beispiel bei einem Schlagzeug dann nicht nur 3 Mikrofone an oder 8, sondern es könnte dann durchaus einmal 12 sein. Oder bei einem Klavier habe ich in der Regel 6-7 Mikrofone am Start, weil ich noch nicht weiss, wie das dann ist. Also das ist die technische Phase, also wo man einrichten. Und nachher gibt es quasi die Phase, wo man aufnehmen, wo man einfach die Musik spielt. Ja. Und dann gibt es, und das ist wirklich von Fall zu Fall sehr verschieden, gibt es sicher auch Momente, wo man zurückhört. Also wo die Musiker in die Regie kommen. Im Normalfall, oder in der Regel kann man sagen, kommen die alle hören. Bei einer Big Band natürlich nicht. Da kommt nur der Komponist und der Dirigent hören und die anderen tunlichst nicht, weil wenn du 17 Leute in der Regie stehen hast, dann gibt das nichts. Genau, dann tut man zurückhören und schaut mal, was man hat. Oder? Und wenn man findet, hey, das ist super, dann braucht es von dem Stück jetzt zum Beispiel nicht nur mal eine Aufnahme. Wenn man aber jetzt gar nicht glücklich ist oder findet, hey, das ist irgendwie, es ist irgendwie zu schnell oder es ist zu hektisch oder es ist irgendwie funktioniert das Intro nicht so, wie wir das im Proberaum hatten, dann stellt man um, oder? Und dann tut man diskutieren, ja, wie will man das machen oder spiel doch du mal einen anderen Beat dort. Genau. Und dann geht man wieder zurück und dann kommt man wieder quasi in die Phase Aufnahme und dann nimmt man nochmal einen Take oder zwei. Und dann gibt es noch ganz eine andere, sehr wichtige Phase, das ist Pause. Oder? Die ist eigentlich auch Bestandteil von der Kreation, die ist extrem wichtig. Die Erholungsmomente, wo man miteinander einen Kaffee trinkt und jemand etwas völlig anderes redet. Oder mal einen Spaziergang macht, das mache ich auch ab und zu, dass ich mit den Leuten einfach in den Wald gehe, dort in dem Studio, wo ich jetzt relativ viel arbeite, und einfach Viertelstunde ein bisschen umeinander laufen, um irgendwie einfach zu inspirieren oder das Zeugs wieder zurück auf den Boden holen. Weil, ja, Musik machen ist eine emotionale Sache und manchmal entgleist es auch. Oder?
Bevor wir weiter eintauchen in die Produktion, die hat jetzt angefangen, die hat aufgestellt, die hat schon etwas aufgenommen und was nachher passiert, hören wir ein weiteres Stück, das der Ray Scorai für uns ausgesucht hat. Es ist ein Stück, das ihn sehr geprägt hat. Und zwar ist das «Chivago» von Kurt Rosenwinkel ab dem Album «The Next Step».
«Chivago» hat mich geprägt als Song insofern, dass etwas ist, was für mich im Jazz zu dieser Zeit so wie die Tür geöffnet hat. So wie vielleicht bei Alternative-Sachen oder gesanglichen Sachen Radiohead war, wo es einfach so ein Moment war, wo für mich total neu, das habe ich noch nie so gehört. Und es war für mich recht modern und die ganzen Farben und so sind für mich neu und es war sehr spannend und darum hat mich das sehr geprägt. Nachher auch das Album habe ich sehr viel gelust. Also in «Chivago» ist das Line-up Gitarre ist Kurt Rosenwinkel, wie auch Komposition. Dann der Ben Street am Bass, der Jeff Ballard am Schlagzeug und der Mark Turner am Saxophon. Thank you.
Jetzt hat man aufgenommen, Musiker haben die Koffer eingepackt, sind wieder heimgegangen. Du bist allein dort. Was machst du mit dem Material, das sie dir hinterlassen haben? Nennst du das mit? Das ist rein, oder bist du noch weiter beschäftigt mit dem?
Ja, klar. Also, vorher haben wir von verschiedenen Phasen geredet. Von der Aufnahme, also wo quasi das Material digital, in den meisten Fällen digital erfasst wird und jetzt mal gespeichert ist. Und jetzt muss man das ja verarbeiten, so dass das am Schluss dann, was auch immer es dann sollte geben, ob das eine Schallplatte ist oder eine CD oder einfach nur Download, MP3s oder was auch immer. Also irgendwie muss man das ja jetzt verarbeiten. Und jetzt kommt quasi die Mischphase, wie man das nennt, mit Abmischen. Ich gehe mit dem Material heim. In den meisten Fällen tue ich das mischen. In den wenigen Fällen geht das weiter zu jemand anderem, tut das auch jemand anders dann mischen. Und dann tue ich dort in einer ruhigen Minute bei mir im Grünen irgendwo ansitzen und einfach mal anfangen, einen Sound zu kreieren. Oder? Aus diesen vielen Mikrofonen, die ich hier habe, mache ich mal einen Mischungsvorschlag. Das kann zwischen einer und aber manchmal auch 5-6 Stunden gehen, bis ich irgendwie finde, jetzt kann ich mich mit dem Kunden treffen. Und dann machen wir ab bei mir im Studio in Zürich und tun ihnen den vorgeschlagenen Sound präsentieren und nachher schaffen wir eigentlich dann Stück für Stück durch. Also sagen wir jetzt mal, vom Stück A gibt es irgendwie 5 Takes, die haben sie alle bekommen, die haben sie alle daheim gehört und sie haben schon einen Schnittplan dabei. Sie sagen, ja, wir nehmen das Intro vom 1 und gehen nachher für die ersten zwei A-Teile gehen in Take 3, B-Teile gehen in Take 2 und nachher bleiben wir im Take 2 bis zum Schluss, weil der Rest ist wirklich super gewesen. So, und dann schneide ich das zusammen und dann hört man das und dann aber schon mit dem Sound, den ich schon vorgeschlagen habe, und tut dann dort anfangen, das einbalancieren. Und warte jetzt mal, genau dort ist Bassklarinette, hat dort dann eigentlich den Lead. Also muss ich die Bassklarinette ein bisschen anheben. Und jetzt im zweiten Anteil hat das Klavier den Lead. Dann nehme ich Bassklarinette ein bisschen zurück, wenn sie es nicht selber schon gemacht hat, und hebe dort das Klavier ein bisschen an. Im besten Fall muss ich nichts machen, weil sie die Dynamik selber so gespielt haben, dass ich gar nichts mehr machen muss. Und dann mische ich das eigentlich mit den Musikern zusammen so in groben mal ab und gebe ihnen das wieder mit. Und nachher, 1-2 Wochen später, manchmal sind es auch noch 2-3 Tage, manchmal sind es auch 2 Monate, komme ich dann eine Liste über, wo drauf steht, das Stück so und so, das Stück so und so. Dort möchte ich gerne das noch ein bisschen lauter und dort finde ich irgendwie das Schlagzeug ein bisschen wulchig und dort ist mir das Piano ein bisschen spitz und so. Und dann tue ich die Wünsche tue ich einarbeiten. Oder ich treffe mich nochmal mit den Musiker oder Musikerinnen und tue das einarbeiten mit ihnen zusammen, bis man einen fertigen Mix hat und sagt, wow, so ist nice. Bis sie alle glücklich sind. Ja? Und dann, wenn das dann passiert ist, dann kommt man dann zum nächsten Schritt. Das wäre dann das Mastering. Und beim Mastering geht es dann, je nachdem, was es für ein Endmaterial ist, also ob das ein Vinyl ist, ob das eine CD ist, ob das ein downloadable File ist, geht es dann darum, das ins entsprechende Kleidchen noch zu verpacken. Das hat viel mit Lautheit zu tun, das hat mit Phase zu tun, das hat mit Frequenzgang etc. etc. Also das ist dann wieder recht eine technische Geschichte, aber natürlich auch eine stilistische Geschichte. Da kann man dem ganzen Mix nochmal einen Style geben. Das wäre auch ein Moment, wo dann gewisse Leute noch zu jemand anderem gehen, das Mastering machen. Oder ich komme zum Teil Material, wo ich mastere, wo andere gemischt haben. Also es gibt, wie gesagt, die 3 Disziplinen, Aufnahme, Mix und Mastering in der Regel. Und beim Mastering tut man dann die Stücke aneinander anhängen, die Abstände zwischen den Stücken so definieren, dass man findet, ja, jetzt muss es kommen, oder? Und dann höre ich dort mit geschlossenen Augen, finde, jetzt muss es kommen. Und dann tue ich es dort an und baue die CD, so wie sie dann ist, oder eben eine Schallplatte. Und nachher tue ich das auch nochmal den Musiker schicken, quasi gut zum Druck. Auch dort, selbstverständlich, gibt es noch leichte Klangkorrekturen, wenn ich jetzt merke, etwas passt mir jetzt im Gesamtkleid, im finalen Kleid gar nicht, dann mache ich von dem Song, wo mir jetzt irgendwie wo raussticht oder wo nicht passt, mache ich den Mix nochmal auf, tue die Sache im Mix ändern und nehme das wieder ins Master rein und tue das dort dann wieder. Bis es am Schluss einfach einen Bogen gibt. Oder? Und nachher schicken wir das ins Presswerk und dann gibt es eine CD.
Unglaubliche Reise hat man nachher hinter sich, sowohl als Musiker als auch als Techniker. Man hat die Sachen x-mal gelost. Ich will nochmal in die Phase kurz eintauchen, bevor es losgeht. Die Band kommt zu dir ins Studio. Hast du einen Wunsch an so eine Band oder eine Vorbereitung, die sie mitbringen muss? Ist das etwas, was ihr besprecht? Welche Erwartungen hast du an die Band, sofern du eine Erwartung darfst stellen natürlich? Aber was hoffst du, was willst du von dieser Band, bevor sie zu dir kommt?
Bevor wir uns im Studio treffen, haben wir uns ja schon mal getroffen. Auf jeden Fall am Telefon oder physisch hat man sich getroffen für ein Käferli. Man hat das Gefühl, ich trinke wahnsinnig viel Kaffee. Ist gar nicht so. Aber genau. Also auf jeden Fall gibt es immer in jedem Fall ein Vorgespräch, wo man überhaupt redet, was ist das für Material, um was geht es da, oder? Also gibt es Partituren, wie wollen wir das Ganze überhaupt aufnehmen? Also ist das live alles in einem Raum oder wollen wir das Zeugs eher trennen? Also ich habe eigentlich schon, bevor die Band ins Studio kommt, habe ich schon ziemlich genaue Vorstellung von wie das dann sollte daherkommen. Ich habe die Noten schon, ich habe einen Aufstellplan, ich habe über Wünsche mit den Musikerinnen und Musikern schon geredet. Ich mache jetzt irgendein Beispiel, irgendeine Sängerin, die sagt, ja du, ich habe recht eine aktive Band hinten dran, ich will aber eigentlich, dass die Stimme im Fokus steht. Ja? Und sie ist die Chefin von der Band. Dann weiss ich schon, wie ich mit dieser Band muss arbeiten muss. Dann weiss ich, dass es in ihrem Sinn ist, dann, wenn ich irgendeiner Band sage, hey Jungs, nehmt euch doch ein bisschen zurück jetzt da. Es ist eine Sängerinnenplatte. Es geht im Wesentlichen um ihre Songs ich glaube, weniger ist mehr. So. Also, ein Wunsch in dem Sinn grundsätzlich kann ich nicht sagen, dass ich einen Wunsch habe, der generell gilt. Was mein Interesse ist, ist natürlich, den Moment zu verwünschen, wo es einfach richtig toll ist. Die Momente, wo man spielt und es einfach so einfach Heaven ist, einfach was einfach nur so richtig super ist. Wenn ich diesen Moment kann irgendwie einfangen, wenn ich diesen Moment auf Tape habe, dann gehe ich glücklich zum Studio aus, oder? Aber manchmal findet das auch nicht statt und dann steckst du fest und dann musst du irgendwie einen Weg finden, wie das kannst jetzt die Stimmung, die jetzt sich installiert hat, die nicht gut ist, wie die kannst aufbrechen oder wenn die Leute zu nervös sind, wie man das aufbrechen kann. Oder? Und das sind eben, ich habe es vorher erwähnt, oder? man kann mal ein bisschen spazieren oder man redet über etwas völlig anderes. Oder? Man redet über ein Thema, das überhaupt nichts mit der Sache zu tun hat, einfach um ein bisschen mal ausschnaufen. Das ist das, was mich vor allem interessiert, ist der Magic Moment einzufangen, wenn ich das immer benenne. Ja.
Du hast mir die Frage schon ein bisschen vorweggenommen, nämlich eben wie und wenn entsteht der magische Moment, der, den sich ja alle wünschen. Du hast jetzt spazieren, du hast es abschalten, du hast das Kopflüften schon mal genannt, wenn es verkrampft wird. Gibt es noch andere Zaubertricks oder auch Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du sagst, hey, der funktioniert ja fast immer?
Nein, leider gibt es da keinen Trick. Wie soll ich sagen? Ich merke schnell, wenn's nicht mehr geht. Oder ich denke, ein grosser Teil, wir heissen Tontechniker, ja. Da hat man das Gefühl, das ist ein total technischer Beruf. Aber der technische Teil von meiner Arbeit oder von unserer Arbeit ist ja eigentlich nur in den ersten 2 Stunden. Und nachher ist man ja mit dieser Band am Arbeiten, mit dieser Musik. Technik ist, ich meine, das ist dann irgendwann mal eingestellt. Da muss man dann nicht mehr gross umeinander schreiben. Ausser es kommt dann noch ein Gastmusiker. Aber die 2, 3 Mikrofone hat man schnell aufgestellt und eingestellt und go, oder? Also, der Teil quasi, die Bands begleiten und energetisch irgendwie immer dran zu bleiben oder wenn man merkt, jetzt muss ich sie rausnehmen, jetzt, oder wenn sie dann beim 5. Take sagen, ah shit, das ist irgendwie noch nicht so, hey komm, mach noch mal einen und ich habe gehört, der Trompeter hat gar keine Lippen mehr, oder? Es bröselt nur noch, es kommt nichts mehr, also es kommt einfach kein schöner Klang mehr und der Trompeter ist aber nicht der Bandleader, sondern sagen wir jetzt der Pianist und der mag noch 10 Takes spielen, dann muss ich intervenieren und sagen, hey, weißt du was, komm, mach schnell einen Break, ja, Und dann gehe ich mit dem Trompeter reden, sage, brauchst du eine Pause? Oder wäre es vielleicht gut, wir spielen etwas anderes? Und nachher kann ich ja wieder auf den Bandleiter zugehen und sagen, du, ich glaube, wir spielen jetzt etwas anderes. Irgendwie ist das Stück gerade festgefahren. Was man allerdings zu dem Moment muss sagen, vom Magic Moment, also wenn ich jetzt merke, wow, es ist jetzt gerade wirklich super, die Band ist super eingespielt. Und wenn der eine sagt, komm, mach eine Pause, dann bin ich dann eher dazu veranlasst, um zu sagen, hey, komm, spielt das andere Stück nochmal. Jetzt sind wir gerade super drauf. Oder? Und das ist vielleicht, kann man sagen, ein Trick, wie man dann so einen, wenn jetzt gerade ein wahnsinnig toller Take entstanden ist, eine gute Aufnahme entstanden ist, wie man den Moment ein bisschen verlängern kann und noch mit anderen, also andere Stücke auch noch in dem Moment mit reinpacken. Und manchmal funktioniert das. Also ich habe das schon erlebt, dass dann, wenn man am Schluss schaut, was ist an Material auf dieser CD oder auf dieser Platte am Schluss gelandet, ist das manchmal aus 2-3 Stunden von der Session und der Rest ist alles nicht drauf. Oder? Das kann durchaus passieren.
Viel Psychologie im Hintergrund auch ein bisschen, die man hier anwenden muss. Bevor wir jetzt den nächsten Song hören, schauen wir noch mal kurz das Klangliche an, wo wir vorher schon darüber geredet haben. Du hast das ein bisschen erzählt mit dem Aufstellen von dem Mikrofon. Du als Tontechniker hast eigentlich einen recht grossen Einfluss auf den Klang.
Leute, die sich selber mit dieser Materie, also mit der Technik und mit dem Sound auseinandersetzen, und da gibt es mittlerweile extrem viel. Also jetzt gerade mit der ganzen Corona-Pandemie hat es extrem viele junge Musiker gegeben, die sich ausgerüstet haben mit Material, die sich ein Mic gekauft haben, eine Soundkarte. Also die jungen Leute, die wissen eigentlich mehr oder weniger schon Bescheid. Also die wissen, wie ihr Instrument tönt über ein Mikrofon. Es gibt solche, die kommen sogar mit einer ganz klaren Vorstellung und sagen, ich will das und das Mikrofon. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will keinen Teppich oder ich will nicht in diesen Raum. Auf der anderen Seite gibt es auch solche Musikerinnen oder Musiker, die sagen, du, make me sound good, oder? Also, it's your job. Ich spiele einfach. Also, das ist total divers. Aber selbstverständlich ist es für mich, oder nehmen wir jetzt mal einen Kontrabass, ja. Der kommt hier, ich habe vorgesehen, dass der jetzt in dem und dem Raum spielt oder dass er da der an dieser Position spielt, die ich mir jetzt vorstelle. Und dann nachher lasse ich den Bass auspacken und sage, spiele einfach mal, ja? Spiel mal da, okay? Und dann höre ich, was ich höre. Ohne, dass es Mikro oder irgendetwas, einfach wie das Instrument dort tönt. Und dann merke ich, oh, jetzt ist aber da die A-Seite ist jetzt da ein bisschen sehr heftig, ja? Dann sage ich, mache ich der Person vorschlagen, hey, spiel doch mal da einen, komm mal 2 Meter rüber. Ah, okay. Spiel mal da einen an der Wand. Okay. Weißt du was? Komm mal schnell zu dem Raum, also geh mal schnell in einen anderen Raum, okay? Bis ich herausgefunden habe, okay, wie viel ist vom Kontrabass, wie viel ist vom Raum, ja, welche Position ist die optimale? Und meistens passt mein Eindruck mit dem Eindruck vom Bassist oder Bassistin eigentlich zusammen. Also wenn ich finde, hey, aber da tönt es besser, findet die Person dann meistens auch, oder die Bassistin oder der Bassist, hey, ja, da tönt es wirklich super. Dann weiss ich, da nehme ich jetzt den Bass auf. Und nachher frage ich natürlich, ja, hast du schon Erfahrungen mit Mikrofon, welche du willst? Und dann gibt es, wie gesagt, heute haben die meisten eine Idee, oder haben die auch schon x-mal aufgenommen. Ich meine, viele Jazzer, die fangen im Studium schon aufnehmen. Und ich meine, die nehmen in ihrem Leben nehmen die zig, die spielen auf zig Projekte. Also die haben schon eine Ahnung, oder? Und dann stelle ich entsprechend Mikrofon auf. Ich habe auch so ein paar To-Go's, wo ich einfach einmal aufstelle, wo ich weiss, okay, mit dem kann ich etwa das machen, mit diesem kann ich etwa jenes machen. Aber ich lasse mich auch immer inspirieren. Also wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, hey, letztes Jahr habe ich im Fall mit dem und dem und dort mit dem und dem Mikrofon aufgenommen, das ist mega geworden, oder? Dann nachher, auch wenn es jetzt etwas völlig Atypisches ist, etwas, wo ich jetzt nie daran gedacht hätte, dann finde ich das immer spannend, oder? Weil wenn man nichts lernt im Leben, ist ja das Leben langweilig. Also bin ich immer dafür zu haben, neue Sachen auszuprobieren. Und manchmal passt es, und manchmal passt es auch nicht. Oder ich stelle ein Alternate auf. Das heisst, ich stelle für ein Instrument 2 oder 3 Mikrofone auf und entscheide eigentlich erst beim Mischen, welches brauche ich dann. Oder welches Verhältnis aus Mikrofon brauche ich. Oder ein nächstes, ein Raummic, ein Bändchen, ein Kondenser und so weiter. Ja.
Wir hören den weiteren Song aus dem Plattenregal vom Res Corai und passenderweise etwas, wo mit sehr wenig Mikrofon rausgekommen ist. Die Musiker sind nämlich richtig gestanden, sodass man sie richtig hört. Wir hören «Blue in Green» von Miles Davis am Album «Kind of Blue».
Ja, den Song habe ich einfach auch viel gespielt im Studium. Nachher spiele ich jetzt auch immer wieder. Kannst unglaublich gut auch noch mit dem Bass spielen. Und es ist einfach eine wunderschöne Komposition und ein Klassiker, den man kennen sollte.
Thank you.
Und ich habe gerade «Blue in Green» gehört. Die haben noch ganz anders aufgenommen, als man das heute macht. Kannst du kurz erklären, was dort State of the Art war im Studio, was man dort an Technik und Mikrofon genutzt hat, wie man das gemacht hat?
Ja, «Kind of Blue» ist natürlich eine von diesen Meilensteinaufnahmen, die gern zitiert wird, wo gern Bezug darauf genommen wird von Leuten, die auf diesen Sound stehen. Rudi van Gelder, «Blue Note» von der damaligen Zeit. Der Van Gelder ist ja einer gewesen, der seinen ganz eigenen Stil entwickelt hat, wie er aufnimmt. Und das Beste am Ganzen, jetzt mal abgesehen von der Technik, ist gewesen, dass sie einfach das «Blue Note» auf New York rübergefahren ist, die Leute nach den Gigs einsammeln, dann, wenn sie irgendwie voll oben sind, und dann sind sie über auf New Jersey, haben irgendwo in einem Shop noch Food und Bier gekauft und haben quasi von dieser Energie von den Leuten, die von der Bühne oben runterkommen, profitieren können, haben die ins Studio rein da und haben einfach schnell nochmal ein Set aufgenommen. Also das ist jetzt rein mal vom Musikalischen her natürlich ein Lucky Punch, oder? Du hast eine Band, die ist heiss, die kommt ins Studio, die ist heiss, die spielt wahnsinnig, oder? Wie, ob jetzt «Kind of Blue» genau so entstanden ist, weiß ich nicht, aber was man darauf gehört ist, die Instrumente sind sehr gut separiert voneinander, sie sind weit auseinander, es ist breit aufgefächert. Und das hat damit zu tun, dass man damals auch einfach viel weniger Mikrofon hatte. Also für das Klavier hat man einfach ein Mikrofon gehabt. Und für Bläser manchmal einfach eins für zwei. Oder? Und dann sind sie sich gegenüber gestanden. Ein Bändli-Mikrofon, wo man auf beide Seiten etwas aufnimmt. Oder? Also sehr, sehr eine einfache oder eine minimale Aufnahmetechnik. Ist damals nicht das Maximum gewesen, das man hatte. Und durch das, dass man damals schon Stereo hatte, hat man dann können sagen, gut, jetzt tun wir die Rhythm Section auf die rechte Seite und die Bläser tun wir auf die linke Seite, und durch das wird extrem gut hörbar, die einzelnen Instrumente, oder? Aber wenn man das noch auf dem Kopfhörer hört, ist es dann vielleicht ein bisschen strenger. Aber damals hat man ja noch nicht so auf Kopfhörer gehört, sondern hat einfach seine Stereoanlage in der Stube. Und wenn man da mit dem nötigen Abstand davor gesessen ist, hat das natürlich super getönt, oder? Es gibt heute Musiker, wo das bringen, die sagen, ja, ich würde gerne ein bisschen tönen wie Rudi van Gelder und so. Können wir das ausprobieren? Selbstverständlich können wir das ausprobieren. Die Mischform wird immer gerne mal wieder gewünscht, und das tue ich das auch zeigen, wie das dann tönt, oder? Durch das Simulieren, also im Wesentlichen geht es eigentlich um Panoramisierung, wie man das Zeug quasi zwischen links und rechts, zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher verteilen. Und dort hört man dann sehr schnell, was man da für eine Separierung bekommt. Aber heutzutage konsumieren die meisten Leute Musik auf Kopfhörer. Und auf Kopfhörer muss man einfach anders mischen. Und ich finde jetzt persönlich, die Aufnahmen aus der damaligen Zeit, die gefallen mir jetzt auf Kopfhörer nicht so wahnsinnig gut. Ich suche heute etwas anderes.
Im Vergleich zum Beispiel zu einer Pop-Produktion, wo ganz andere Abläufe hat, wo viel separierter schafft teilweise und viel, viel zerstückelter und vor allem eben auch mit ganz viel technischen Hilfsmitteln hinten dran schafft. Kannst du das über den Jazz auch sagen? Und wenn ja, was für technische Hilfsmittel und Effekte kommen da überhaupt zum Zug?
Also ich würde jetzt mal sagen, der technische Fortschritt, den wir jetzt in den letzten, weiss ich auch nicht, 100 Jahre haben über unsere Gala, der hat in keiner Stilrichtung irgendwo einen Stopp gefunden. Und man gesagt, ja, also das macht man jetzt so und das macht man so. Sondern ich denke, das ist auch im Jazz oder egal in der Volksmusik oder auch in der klassischen Musik, sind all die technischen Hilfsmittel, die man heute zur Verfügung hat, werden zur Anwendung gebracht. Also sprich, wenn man jetzt irgendwo eine pitchte Stimme hört auf einem Popsong, wo so pitched ist, dass man wirklich hört, dass sie, also quasi der Ton verändert worden ist, der dann so ein bisschen eigenartig tönt, dann kann man ja Töne auch korrigieren, so dass man es nicht hört. Und das findet selbstverständlich natürlich auch Anwendung, wenn jetzt irgendwo ein Trompetenton ein bisschen zu tief ist, dann pitche ich den, oder? Weil man halt heute einfach eine andere Hörgewohnheit hat. Heute ist man sich daran gewöhnt, dass alles perfekt ist. es gibt selbstverständlich Musikerinnen und Musiker, die finden, nein, ich will das nicht, mach bitte nichts, lass es, wie es ist. Selbstverständlich, dann lässt man es, wie es ist, oder? Aber in den meisten Fällen tut man zum Beispiel so ein Tool, also quasi Töne in der Tonhöhe anpassen, Töne an der Tonposition, also wenn jetzt etwas zu spät ist, an den richtigen Ort anschieben, also editieren in dem Sinn. Und dann überhaupt einfach alles, die ganze Palette an Effekten, die es heute gibt, findet selbstverständlich auch im Jazz ihre Heimat. Man muss auch das vielleicht noch dazu sagen, dass es gibt ja nicht Jazz. Jazz ist ja im Prinzip einfach improvisierte Musik, oder? Oder zeitgenössische improvisierte Musik nennt man Jazz. Und das ist in dem Sinne nicht nur Bebop, oder? Bebop, das ist eine Ära gewesen. Aber heute sind die Leute, die Jazzschulen machen, die spielen ihre eigene Musik. Die sind vielleicht inspiriert von Jazz und die sind vielleicht vom Ablauf vom Stück, von wie das Stück gebaut ist, ist vielleicht Jazz. Aber wie sie mit dem umgehen, wie sie mit dem Material umgehen, das ist, wie sie heute mit dem umgehen. Und darum kann man jetzt nicht sagen, dass es Jazz ist so und Pop ist so und Klassik ist so. Das ist, alle Hilfsmittel, die da sind, werden benutzt.
Jeden Beruf kennt man, ich meinte mehr oder andere weniger, eine Schattenseite. Irgendetwas, was nicht schön ist an diesem Job oder wo man gerne anders hat. Kennst du das auch als Tontechniker und sagst, hey, look, ist eigentlich alles cool, aber das nervt oder das würde ich gerne ändern?
Ja, selbstverständlich gibt es natürlich auch in dem sehr faszinierenden und jeden Tag wieder von neuem exciting Job, den ich habe, auch Schattenseiten, wo man muss sagen, okay, wenn du das machen willst, dann verzichtest aber dafür auf ganz vieles. Und eins ist zum Beispiel das, dass man nie weiss, wenn es fertig ist. Du weisst nicht, wenn deine Aufnahme fertig ist. Du hast 2 Tage gebucht oder 3 Tage gebucht, aber du weisst nicht, wenn sie fertig ist. Also wenn du dann eingeladen wirst von irgendwie Freunden oder von der Freundin und so nach dem Motto, du, können wir heute um 7 Uhr Nacht essen? Nein, können wir nicht. Ich weiss es nicht. Vielleicht bin ich am 4 Uhr daheim, aber vielleicht auch erst am Morgen am 4 Uhr. Ich übertreibe jetzt ein bisschen selbstverständlich. In der Regel ist man, sagen wir mal, zwischen dem 7, 8, 9, 10, 11 Uhr ist man dann daheim. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ein bisschen eine Schattenseite ist, oder? Dass man einfach, man kann in dem Sinn nicht planen. Man kann nicht dann nachher noch ins Fitness oder nachher noch klettern oder irgendetwas, was man jetzt gerne machen würde. Das ist, es ist einfach fertig, wenn es fertig ist. Und es ist auch so, dass halt der Job kommt zuerst, oder? Also, wenn jetzt eine Produktion ist, dann kommt das einfach zuerst. Außer das ist wirklich ganz irgendein Notfall. Dann selbstverständlich sind das ja alles auch Menschen. Aber die Musikerinnen und Musiker, die da kommen, die nehmen ja nicht jeden Tag eine Platte auf, wie ich. Sondern für die ist das ein Event und eine wichtige Sache. Und sie haben viele Wochen oder viele Tage auf das hingeschafft und haben ihre Konzentration zusammengebracht, um das jetzt dort quasi auf Band zu bringen, bin ich jetzt versucht zu sagen, obwohl sie heute gar kein Band mehr ist in meinem Fall. Also kann man dann nicht sagen, du, ich muss jetzt noch ins Fitness oder so. Das geht nicht. Also das ist sicher eine Schattenseite. Und was auch eine Schattenseite ist, neben dem ganzen Enthusiasmus und dieser Freude und dem Tollen und wir machen jetzt so eine coole Platte und wir haben so einen tollen Take gespielt, wir sind alle so glücklich, gibt es natürlich auch die Momente, wo eine unglaubliche Anspannung da ist, wo die Leute irgendwie nicht mehr mögen, wo sie irgendwie einfach, hey, ich krieg's nicht an und mit sich selber im Zweifel sind und also die dunkle Seite dann auch, oder? Also, und dort gibt es dann gewisse Exponenten und Exponentinnen, die sich dann also total verrennen, oder? Und wo dann wirklich eine schlechte Stimmung da ist, wo sich anfangen anzicken und so weiter. Und ja, das ist dann manchmal nicht schön. Und wer steht im Kreuzfeuer von dem Ganzen? Das bin natürlich dann ich, oder? Und ich muss das auch manchmal auf mich ziehen. Ich habe das sogar schon strategisch eingesetzt, dass ich einen abhöbelt habe, der mit einem anderen gestritten hat, und dann haben die sich zusammen gegen mich verbündet und habe so quasi den Moment retten, oder? Das ist aber sehr selten, kommt das vor. Aber ja, das sind dann, wie soll ich sagen, energetisch schwierige Momente, und das landet ja auch in mir innen, in mir als Mensch, und ich muss das ja dann auch irgendwie wieder aus mir rauskriegen und so. Also das ist sicher die andere Schattenseite.
Du hast jetzt schon ein bisschen das Fitness angesprochen. Ich nehme jetzt Bezug auf das. Und zwar ein anderes Körperteil, nicht jetzt irgendein Muskel, sondern deine Ohren. Wie gross ist deine Angst, dass mit diesen Ohren etwas wird sein, was nicht mehr gut ist? Wie passt du darauf auf? Wie gehst du mit dem um? Oder verdrängst du es?
Ja, wie gehe ich mit dem um? Das ist eine gute Frage. Als ich angefangen habe, als Tontechniker zu arbeiten, bin ich live unterwegs gewesen mit Bands. Ich habe damals in einem Jazzclub in Zürich gearbeitet und habe dort Konzerte gemischt und so. Und in der Regel sind so die Jazzkonzerte ja nicht so wahnsinnig laut, so dass das eigentlich gut geht. Ich habe aber durchaus den einen oder anderen Künstler erlebt, der so dermaßen laut gespielt hat, dass ich irgendwie sagen musste, hey, das kann ich nicht machen. Wenn ich das mache, dann ist mein Gehör ruiniert, und zwar in no time. Und ich mag mich noch erinnern an so einen Key Moment, wo ich mit einer Band in Spanien auf Tour war, Funkband, mit irgendwie, also mit Blechhorns und Sax und lautem Schlagzeug. Und nach dem Gig habe ich gesagt, fertig, ich muss sofort aufhören live mischen, weil sonst ist mein Gehör in Gefahr. Und dort bin ich irgendwie 30 gewesen. Also das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Und also das ist schon mal das Erste. Also auf jeden Fall sich schützen, also eben sich nicht zu lauter Musik aussetzen. Ich gehe eigentlich nie an Konzerte, die zu laut sind, und wenn es irgendwo zu laut ist, dann stopfe ich mir etwas in die Ohren. Dann im Studio selber hat man ja grosse Lautsprecher und kleine Lautsprecher. Im Fall jetzt von meinem eigenen Studio oder vom Hardstudio, wo ich noch viel bin, hat so ganz kleine Lautsprecher, die sind also so gross wie eine Kaffeetasse, ein bisschen grösser. Und ich tue mir auf den grossen Speaker oder auf den grossen Lautsprecher höre ich dann, wenn die Band kommt hören, weil sie ja draussen einen grossen Druck haben, wenn sie da spielen, das ist ja laut, oder? Dann gebe ich ihnen auch die grossen Lautsprecher, nicht, dass es dann mega klein tönt, das auch gross tönt. Aber wenn die Band spielt, in der Regel höre ich auf den kleinen Lautsprecher, auf ganz kleinen Lautsprecher und relativ leislich. Genau aus dem Grund, zum einen, um meine Konzentration zu fokussieren auf die Musik, und zum anderen, um mein Gehör zu schützen. Oder es ist ja so, dass wenn man auf grossen Speakers hört, dann ist man irgendwie beeindruckt von dem Schalldruck und von dem wahnsinnigen Klang. Und man hört vielleicht gar nicht so wahnsinnig auf die Musik, sondern man ist total beim Klang. Und auf einem kleinen Lautsprecher, der völlig unspektakulär tönt und uninteressant in dem Sinne, jetzt rein vom Klangerlebnis, hört man die Musik viel besser oder höre ich die Musik viel besser. Und ich habe in der Regel ein Liedsheet oder eine Partitur vor mir liegen, wo die Musik quasi geschrieben ist, was das ist, und ich mache mir ja Notizen, während dem das die Leute spielen, und das höre ich eigentlich fast besser auf so kleinen Lautsprecher. Also ich kann nach einem Tag Studio, sagen wir jetzt mal 8-9 Stunden Aufnahme, habe ich überhaupt kein Problem mit meinen Ohren, oder? Es ist so laut wie jemand, der im Büro arbeitet, oder? Also vielleicht ein bisschen lauter, aber ja.
Jetzt um ein Studio, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Erlebt man sicher die ein oder andere lustige, traurige, herzergreifende Geschichte? Das hast du schon ein bisschen angetönt. Gibt es irgendeine Anekdote oder zwei, die du uns erzählen kannst aus deinem Studioalltag? Es ist auch sehr ein intimer Moment untereinander. Also nicht, dass du jetzt irgendwer müsstest bloßstellen. Etwas, was du darfst und willst erzählen.
Ich meine, da gibt es natürlich unzählige kleine Storys. Aber ich habe wirklich Mühe damit, irgendeine rauszupflücken. Nur so viel, eben, es gibt absolute Höhenflüge von Sessions, wo man irgendwie 3 Tage planen. Und ich habe nur per Zufall den Soundcheck laufen lassen. Und am Schluss ist nur der Soundcheck auf der Platte. Und die 3 Tage Aufnahmen sind für nichts. Bis hin zu Aufnahmen, wo man anfängt aufzunehmen und plötzlich so nach 2-3 Stunden merkt, hey, irgendwie ist it's not happening, oder? Und dann hört man einfach auf und hat die Grösse zu sagen, hey, Bruder, das wird nichts, komm, lass es sein, oder? Also das kann also durchaus auch passieren, bis hin zu, dass es einfach nur Love and Peace und Wonderful und schön ist und alle haben ein Smile und alle gehen zum Studios und finden es mega happy. Also jetzt so eine Anekdote, die jetzt irgendwie so mega spektakulär ist, habe ich jetzt eigentlich keine Auflagen, ehrlich gesagt.
Das musst du nicht haben. Ich habe nämlich eine Reservefrage.
Oh.
Und zwar, jetzt haben wir ein Bild bekommen, vielleicht hört ja jemand zu und sagt, hey, das will ich auch. So, und jetzt kommt er zu dir und sagt, ich will Tontechniker werden. Was sagst du dem oder ihr?
Also, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, was du machst, ist mega gut, mega cool, ich will das auch machen, dann sage ich eigentlich das Gleiche, was ich meinen Kindern auch sage. Wenn du das wirklich willst, dann mach's. Ja? Es gibt heute ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das quasi professionell zu lehren, in Schulen. Man kann das an der ZHD, kann man Tonmeister studieren. Es gibt Tonmeisterschulen in ganz Europa. Es gibt Tontechnikerschulen in der Schweiz, FF Ton und wie sie alle heissen. Also das kann man heute lehren, ja. Aber um das dann wirklich können im Alltag machen, ich meine, der Markt ist extrem hart umkämpft, da muss man einfach Vollgas geben. Man muss Vollgas geben und das wirklich wählen. Und wenn man das wirklich will, dann nachher kann man es auch erreichen.
Für all die, die schon lange keine Liner Notes mitgelesen haben oder in ein Booklet hineingeschaut haben, weil es das gar nicht mehr gibt bei Spotify. Aber vielleicht, wenn sie dann doch einmal eine CD wieder in der Hand haben, schauen, wenn es eine Schweizer Band ist, es könnte nämlich gut sein, dass dort Andi Neresheimer drin steht. Einmal, zweimal oder noch mehr. Ich danke dir für deine Antworten und für das Gespräch und wünsche dir viel tolle Musik und noch ganz lang frische und gesunde Ohren.
Danke vielmals, Christian. Es war mir ein Plausch, mit dir über das zu reden.
Und jetzt kommen wir zum letzten Song, den der Reis Goray ausgesucht hat, aus seinem Plattenregal. Und zwar ist das «Off the Cuff» von Pino Palladino und Blake Mills ab dem Album «Notes with Attachments».
«The Cuff» von Blake Mills und Pino Palladino mit dem Sam Gendel am Saxophon ist einfach eine Neuentdeckung, wo ich sehr speziell finde. Erstens von der Instrumentierung, also Gitarre, E-Bass und Saxophon. Aber in sehr vielen Variationen. Es hat noch ein paar andere Instrumente drin, also auf dem ganzen Album vor allem. Und ja, als Bassist und Pino-Fan ist das sehr inspirierend und frisch. Neuentdeckung, bin ich gerade viel am Hören.